NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. 100 Tage Große Koalition in Berlin. Wir ziehen eine Bilanz und kommentieren. Wir berichten über den Abschluss des Nukleargipfels in Den Haag, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst und über die Mautpläne von Verkehrsminister Dobrindt. Außerdem berichten wir über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Einfluss politischer Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und am Schluss dieser Sendung blicken wir voraus auf den Fußballabend. Die ersten 100 Tage einer Bürgermeisterin oder eines anderen Amtsträgers sind zwar ein willkürlich gewählter Zeitraum, aber nach dieser Zeit lässt sich zumindest abschätzen, wie sich die oder derjenige geschlagen hat. Und das gilt auch für die Bundesregierung. In dieser Woche endet diese 100-Tage-Frist. Wie sieht die Bilanz der Bundesregierung bis jetzt aus? Die Antworten auf diese Frage fallen naturgemäß unterschiedlich aus. Peter Mücke fasst zusammen.
Die Mutter aller 100-Tage-Fristen ist angeblich der Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 18. Juni 1815. Die Zeit zwischen Napoleons Rückkehr aus dem Exil und seiner endgültigen Niederlage bei Waterloo. Und wenn man den linken Fraktionschef Dietmar Bartsch so reden hört, dann könnte man meinen, die Große Koalition hat schon heute ihr Waterloo hinter sich.
Wir kritisieren das bisherige Agieren, weil die zentralen Fragen, ob das Bereich der Pflege ist, ob das eine wirkliche Rentenreform ist, ob das auch das Thema ist, wie wir die ungleiche Einkommens- und Vermögensentwicklung angehen können. An all diesen Stellen gibt es nichts, außer Ankündigungen, nichts passiert.
Auch für die Linke endet in dieser Woche eine 100-Tage-Frist. Erstmals ist die Fraktion Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Eine Opposition aus Grünen und Linken, die gerade mal 20% der Abgeordneten stellt und entsprechenden Debatten im Plenum.
Ich finde das auch, dass es wenig prickelnd ist, aber das müssen Sie dann bitte den Rednerinnen und Rednern der Koalition sagen. Das ist in erster Linie langweilig, solange die Opposition noch reden darf, ist es meistens spannend. Allerdings haben wir leider auch Debatten gehabt, wo die Opposition miteinander in Auseinandersetzung war. Das, glaube ich, ist weniger schlau angesichts der großen zahlenmäßigen Überlegenheit der Koalition.
Einer Koalition, die mit sich und den ersten knapp 100 Tagen ziemlich zufrieden ist. Der neue CDU-Generalsekretär Peter Tauber.
Für uns ist das ja in vielen Feldern nur eine Fortsetzung der erfolgreichen Regierungsarbeit der letzten Jahre. Das ist auch die Erwartungshaltung unserer Wählerinnen und Wähler.
Die sich aber an einen neuen Koalitionspartner gewöhnen mussten. Statt mit der FDP regiert die Union jetzt mit einer ziemlich selbstbewussten SPD.
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind Motoren dieser Großen Koalition. Wir freuen uns darüber, wenn auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Union sich als Motor der gemeinsamen Koalition verstehen. Und wir wollen den gemeinschaftlichen Erfolg.
Gibt sich Parteichef und Vizekanzler Gabriel ganz gönnerhaft. In der Tat sind es bisher sozialdemokratische Themen, mit denen die Große Koalition Schlagzeilen macht. Rente mit 63, Mindestlohn, Frauenquote. Da muss CDU-General Tauber schon ein bisschen überlegen, um auch etwas für die Union zu reklamieren.
Selbst bei den Kollegen der SPD finden Sie Projekte der Union. Andrea Nahles darf die Mütterrente umsetzen und wir begleiten sie dabei sehr liebevoll.
SPD-Chef Gabriel klingt da schon ein bisschen liebevoller gegenüber dem Koalitionspartner, was vielleicht auch mit den Verwerfungen zu tun hat, die CSU-Chef Seehofer als die Edati-Delle bezeichnet.
Ich finde, dass wir nach den Schwierigkeiten am Anfang im Hinblick auf die Debatte um Sebastian Edati und den Rücktritt des damaligen Innenministers Hans-Peter Friedrich gerade in der aktuellen Phase zeigen, dass wir eine handlungsfähige Koalition sind. Nirgendwo zeigen wir das so sehr wie in der aktuellen Diskussion um die Ukraine und um Russland.
Da muss dann sogar die Grünen-Chefin Simone Peter einräumen,
dass die Große Koalition außenpolitisch gerade eine gute Figur macht, aber innenpolitisch lediglich den Status quo verwaltet.
So schallt es auch aus der außerparlamentarischen Opposition. FDP-Generalsekretärin Beer stimmt zwar Gabriel zu, die SPD sei Motor der Großen Koalition.
Nur das Problem ist, wenn man den falschen Gang eingelegt hat, nämlich den Rückwärtsgang, dann fährt das Auto eben in die falsche Richtung.
Eine klare Abgrenzung der FDP gegenüber dem derzeitigen Hauptkonkurrenten der AfD. Die bescheinigt der GroKo weder Aufbruch noch Rückwärtsgang, sondern nur Stillstand.
Die Bilanz der schwarz-roten Koalition hören Sie dazu auch unseren Kommentar von Georg Schwarte.
Diese große Koalition will die Quellen des guten Lebens allen zugänglich machen. Schöner als die Chefin der GroKo hätte es niemand ausdrücken können, was seit jetzt 100 Tagen im Land geschieht. Das Volk hat bestellt und die Quellen, nun ja, sie sprudeln aufs Allerfeinste. Mindestlohn, Frauenquote, Mietpreisbremse, Rente mit 63, Reform des erneuerbaren Energiengesetzes, Doppelpass, Elterngeld plus Mütterrente. Versprochen, gehalten. Soweit so sozialdemokratisch, denn neben den Quellen des guten Lebens sprudeln derzeit vor allem die Sozialdemokraten vor Arbeitseifer. So als müssten sie sich und ihrer verbliebenen Restwählerschaft beweisen, wir sind die bessere Volkspartei und der schwere Gang in die Regierung hat sich gelohnt. Streng nach Aktenlage sehen die ersten 100 Tage in der Tat sehr sozialdemokratisch aus. Zur Aktenlage aber gehört auch der erste Satz, den diese ganz große Koalition der Quellen des guten Lebens in ihren gemeinsam erarbeiteten Vertrag schrieb. Wir wollen Sorge dafür tragen, dass die Grundlagen für unseren Wohlstand und den Zusammenhalt gesichert und ausgebaut werden. Hier nun aber beginnen die Probleme. Sichert die Rente mit 63 die Grundlagen für den Wohlstand? Befördert die milliardenschwere Mütterrente den Zusammenhalt? Dass Generationengerechtigkeit in beide Richtungen gelten müsse, ist keine Erfindung der Grünen. Das hat mal ein gewisser Peer Steinbrück erklärt, zugegeben ein Sozialdemokrat sehr vergangener Tage. Was haben wir noch nach 100 Tagen der ganz großen Koalition? Die Gewissheit, dass aus der innenpolitischen Sachwalterin des Hier und Jetzt keine Reformkanzlerin mehr werden wird. Das Volk hat bestellt und Angela Merkel liefert. Ruhe ist erste Kanzlerinnenpflicht, was sich übrigens vor allem in der Krim-Krise im Zusammenspiel mit der wiedererstandenen Außenpolitik aus dem Hause Steinmeier durchaus als Segen und Verdienst der großen Koalition erweist. Deshalb stört es die Langstreckenkanzlerin Merkel als allerletzte, dass die ersten 100 Tage scheinbar nur aufs SPD-Konto einzahlen. Merkel hat ihren Schröder gelernt. Hinten sind die Enten fett, war dessen Devise. In 4 Jahren nämlich spricht niemand mehr davon, dass Andrea Nahles es war, die binnen 90 Tagen den Gesetzentwurf zum Mindestlohn vorgelegt hat. Wir Wähler sind vergesslich. Das hat Merkel noch nie vergessen. War sonst noch was in 100 Tagen GroKo? Ach ja, eine Delle namens Edati. Ein Ex-Minister Friedrich, der über seine eigene Tölpelhaftigkeit stolperte, dessen überschaubarer Verlust aber allein dadurch deutlich wird, dass er noch nie so populär war wie nach seinem Rücktritt. Das wohl größte Langzeitärgernis für die SPD wird allein daraus erwachsen, dass ihr ebenfalls unglücklich agierender Fraktionschef Oppermann bis auf Weiteres im Büßerhemd durch den Bundestag schleichen muss. Diese Union vergisst nicht, sie verzeiht allenfalls bei Wohlverhalten. 100 Tage große Koalition, das sind ein Appetithäppchen nur auf 1300 weitere ungewisse Tage, die noch folgen. Und das ist eine Weisheit fürs Poesiealbum der Großkoalitionäre. Hinten sind die Enten fett.
Das war ein Kommentar von Georg Schwarte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ursprünglich sollte schon gestern in Den Haag im Mittelpunkt des Gipfeltreffens die nukleare Bedrohung durch mögliche Terroranschläge mit sogenannten schmutzigen Bomben stehen. Aber dann drehte sich doch alles um die Krim-Krise und wie die 7 größten Industrienationen darauf reagieren wollen. Deshalb rückte das eigentliche Thema des Nukleargipfels erst heute in den Fokus. Die Teilnehmer waren trotzdem zufrieden, Sabine Hackländer berichtet.
Die größte Konferenz, die jemals in den Niederlanden stattgefunden hat, ist zu Ende. Den Haag dürfte erleichtert sein. Der niederländische Ministerpräsident Rutte schien es auch, als er am Nachmittag den Dank des US-Präsidenten entgegennahm.
I want to say thank you. I'm told there's a Dutch word that captures.
Ich möchte Danke sagen. Ich glaube, da gibt es eine typische Redewendung, die passt. Mein erster Besuch in den Niederlanden war wirklich gesellig.
Natürlich hatten alle einen guten Job gemacht. Die Niederländer ebenso wie die über 50 teilnehmenden Staats- und Regierungschefs. Man hatte diskutiert, beraten und sogar gespielt. Wenn auch mit ernstem Hintergrund.
Die Niederlande haben mit diesem Gipfel etwas Neues erprobt, nämlich auch die Reaktion auf nukleare Zwischenfälle, auf terroristische Anschläge zum Beispiel, gestern in Form von Planspielen auch.
So Kanzlerin Merkel zum Abschluss des Gipfels. Allgemein gelobt wurde die Annäherung an 3 Ziele. Die Verringerung der weltweiten Menge nuklearen Materials, den Schutz der Bestände zu verbessern und die internationale Zusammenarbeit zur Atomsicherheit zu verstärken. All das sei zumindest in Teilen bereits erreicht worden, zeigte sich Obama überzeugt.
12 Staaten und 2000 nukleare Einrichtungen haben vollständig auf den Besitz von hoch angereichertem Uran und Plutonium verzichtet. Dutzende von Staaten haben ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und die internationale Atomenergiebehörde IAEA ist gestärkt worden.
Zu solchen positiven Nachrichten gehören auch die Zusagen Japans, Belgiens und Italiens, ihre Vorräte an Plutonium und hoch angereichertem Uran zu reduzieren. 35 der über 50 vertretenen Staaten hatten außerdem zugesagt, internationale Richtlinien zur Atomsicherheit in nationale Gesetze gießen zu wollen. Die Atommacht Russland war allerdings nicht dabei.
Kritiker des amerikanischen Präsidenten Barack Obama sprechen von einem Sieg für Edward Snowden, für den Mann, der die Ausspähprogramme der US-Geheimdienste enthüllt hatte. Obama hat jetzt angekündigt, dass er die Befugnisse der Geheimdienste beschränken will. Martin Ganselmeier berichtet.
Bisher durfte die NSA 5 Jahre lang speichern, wer mit wem wie lange in den USA telefoniert oder gesimst hat. Wollte der Geheimdienst einem Verdacht nachgehen, konnte er relativ problemlos auf die im eigenen Haus gespeicherten Daten zugreifen. Diese weitgehenden Befugnisse der US-Regierung will Obama nun einschränken und durch eine Regelung ersetzen, die in etwa der Vorratsdatenspeicherung entspricht, die manche auch in Deutschland wieder einführen wollen. Danach würden die Telefondaten dort gespeichert, wo sie ohnehin auflaufen, bei den Telefongesellschaften. Nicht mehr 5 Jahre lang, wie bei der NSA, sondern nur noch 18 Monate. So lange also, wie es die Telefongesellschaften in den USA ohnehin schon heute tun. Erschwerend für die NSA, wenn der Geheimdienst in Zukunft bestimmte Daten einsehen will, braucht er die Zustimmung des Geheimen Gerichts Pfizer. Obama meint es also ernst mit einer Reform, die er in seiner Grundsatzrede am 17. Januar angekündigt hatte. Sie soll das bisherige Massendatenspeicherprogramm beenden und einen Mechanismus etablieren, der uns die nötigen Zugriffsmöglichkeiten erhält, ohne dass die Regierung die Daten speichert. Von den neuen Hürden für das Sammeln von Telefondaten profitieren jedoch nur US-Bürger. Ausländer nur dann, wenn sie in den USA anrufen. Die vielen NSA-Sperrprogramme im Ausland sind davon nicht betroffen. Die Sicherheitsexpertin des Nachrichtenmagazins Politico, Juana Summers, sprach im Sender CNN sogar von einem Sieg für Edward Snowden. Ja, er ist der Gewinner. Das ist ein großer Schritt. Der Präsident und das Pentagon haben immer gesagt, das bisherige Programm sei wegen der Terrordrohungen sehr wichtig. Jetzt wird interessant, wie der Kongress reagiert, wenn die Vorschläge offiziell vorgestellt werden. Tatsächlich ist noch unklar, ob und wann der Kongress Obamas Reformvorschlag zustimmt. Stimmt. Die Debatte über nötige Änderungen an den NSA-Programmen verläuft kontrovers und nicht entlang der üblichen Parteigrenzen. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Mike Rogers, ist dennoch zuversichtlich und hat einen ähnlichen Reformvorschlag wie Obama vorgelegt. Wir haben einen Weg gefunden, um die Massendatenspeicherung von Telefonmetadaten durch die Regierung zu beenden und Amerika trotzdem zu beschützen. Kritik wird dagegen von den Telefongesellschaften kommen. Sie hatten es bislang strikt abgelehnt, für die NSA Daten herauszurücken. Zu groß sei das rechtliche Risiko, wenn sie die Daten zu Unrecht verdächtigter Bürger an die NSA weiterleiten.
Das Urteil des Richters in der oberägyptischen Stadt Minya hatte gestern Entsetzen und Empörung hervorgerufen. Mehr als 500 Anhänger des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mursi waren an einem Tag zum Tode verurteilt worden. Heute sollten sich 600 weitere Islamisten vor demselben Gericht verantworten, aber es kam anders. Anna Osius berichtet.
Der Massenprozess gegen die 683 Muslimbrüder in der oberägyptischen Stadt Minya ist auf Ende April vertagt worden. Am 28. April soll das Urteil gesprochen werden. Das Datum ist nicht zufällig gewählt. Am selben Tag wird auch der oberste islamische Rechtsgelehrte Ägyptens, der Großmufti, entscheiden, ob die gestern gefällten 529 Todesurteile rechtlich gültig sind. Das Massenverfahren war international auf heftige Kritik gestoßen, da es sich um einen Schnellprozess handelte und die Verteidigung nicht einmal gehört wurde. Heute sollten sich im zweiten Teil des Massenverfahrens weitere fast 700 Mitglieder der ägyptischen Muslimbruderschaft vor demselben Gericht verantworten. Die Verteidigung boykottierte die Verhandlung und übte im Interview mit dem ARD-Studio Kairo scharfe Kritik an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens. Das war kein faires Verfahren, so Anwalt Khaled El-Koumi. Eigentlich hätte der Richter die Verhandlung sofort beenden müssen, weil weder alle Angeklagten noch ihre Verteidiger anwesend waren. Doch der völlig parteiische Richter hat einfach selbst die Rolle des Verteidigers, Anklägers und Richters übernommen. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts zu tun. Die fast 700 Angeklagten sollten sich, ähnlich wie die 529 Verurteilten gestern, wegen gewaltsamer Proteste und Mord vor Gericht verantworten. Das ägyptische Justizministerium äußerte sich heute schriftlich zu den Todesurteilen von gestern und der Fortsetzung des Prozesses.
Ein Eckstein der Demokratie ist die Gewaltenteilung. Die Gerichte in Ägypten sind unabhängig und ihre Urteile nicht politisch gesteuert. Die Regierung nimmt keinen Einfluss auf die Rechtsprechung.
Anwalt Khaled El-Koumi sieht das anders. Er hält den gesamten Prozess für politisch motiviert. Der Richter hat eine vorgefertigte Meinung, er will die Muslimbrüder vernichten. Dabei stammen gar nicht alle Angeklagten aus den Reihen der Muslimbrüder, doch er will in seiner Wut auf die Islamisten ein Exempel statuieren. Seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Morsi geht die ägyptische Führung mit äußerster Härte gegen die Muslimbrüder vor. Tausende sitzen im Gefängnis, die Muslimbruderschaft wurde als terroristische Vereinigung eingestuft.
Gepanschter Wein, verunreinigte Baumwolle, falsch deklarierte Eier. Sogenannte Bioprodukte laden offenbar zum Betrug ein. Mit geringem Aufwand lässt sich der Profit deutlich steigern. Neues Etikett drauf und schon ist das normale Hühnerei ein Bio-Ei. Die EU-Kommission will jetzt den schwarzen Schafen der Branche das Leben schwerer machen. Karin Bentsch berichtet.
Der Biomarkt in der Europäischen Union ist in den vergangenen 10 Jahren um 300% gewachsen. 2012 ließen europäische Verbraucher sich Bioprodukte rund 21 Milliarden Euro kosten. Nach dem Willen der EU-Kommission sollen Verbraucher in Zukunft mehr Vertrauen bei Bioprodukten haben, sagt Agrarkommissar Czolos.
Pour la confiance des consommateurs.
Falsche Bio-Eier, gepanschter Wein. Die EU-Kommission will schwarzen Schafen in der europäischen Biobranche das Leben schwerer machen. Deshalb sieht der Gesetzentwurf schärfere Vorschriften und strengere Kontrollen für Produzenten vor. Künftig sollen alle Beteiligten überwacht werden, von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Vertrieb. Das findet der grüne Europaabgeordnete Martin Häusling für große Bioproduzenten sinnvoll, zum Beispiel für solche, die massenhaft Hühner halten.
Da muss man die Verordnung verschärfen, da muss man die Kontrollen verbessern. Aber das heißt nicht, dass ich jeden kleinen Schafhalter, der irgendwo 10 Bio-Schafe hat, jetzt mit den ganzen Verschärfungen konfrontiere, wo es keinen Grund gibt. Also da muss man sehr genau differenzieren, wo gibt es Probleme, wo muss ich verschärfen. Aber muss ich jetzt im Grunde genommen allen Biobauern noch schärfere Richtlinien auferlegen?
Muss man nicht, finden einige europäische Agrarminister, darunter der deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU. Er kann die Sorge von Biobauern vor noch mehr Regeln nachvollziehen.
Nicht alles, was aus Brüssel kommt, erleichtert ja und nutzt dem Verbraucher. Wir müssen uns schon auf das konzentrieren, was Verbraucher und Erzeuger in eine vertrauensvolle Verbindung bringen.
Darüber hinaus sollen die Anforderungen an Futter und Saatgut höher werden. Was geschieht nun mit dem Vorschlag der EU-Kommission, den viele Bioverbände, aber auch Landwirtschaftsminister und EU-Abgeordnete grundsätzlich gut finden, aber im Detail ändern wollen? Nicht viel, meint Martin Häusling von den Grünen. In 2 Monaten wird in Europa gewählt. Deshalb wird der Vorschlag wohl erst einmal auf Eis gelegt, glaubt Häusling.
Entscheidend ist, wer wird Kommissar, wie sieht das neue Parlament aus und dann werden wir vielleicht im Oktober mit den Beratungen darüber anfangen.
Die EU-Kommission will Bioprodukte schärfer kontrollieren, Karin Bentsch berichtete. Die Streiks in der vergangenen Woche waren nur ein Vorgeschmack. Heute legten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in 5 Bundesländern die Arbeit nieder. In vielen Krankenhäusern waren nur noch die Notaufnahmen besetzt, Kitas blieben geschlossen, Busse fuhren nicht. Die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft Verdi war heute in Hannover.
Ihre Trillerpfeifen sind so schrill, dass es schon fast wehtut in den Ohren.
Wir sind hier, wir sind laut!
Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Dieses Motto schreien die jungen Beschäftigten im öffentlichen Dienst besonders laut heraus. Sie fordern eine feste und unbefristete Stelle nach dem Azubi-Dasein. Sie bilden nur einen von insgesamt 3 langen Demonstrationszügen. Das Pfeifen und Rufen schallt durch die ganze Innenstadt von Hannover. Kommt weiter nach vorne, rufen die Organisatoren immer wieder durchs Mikrofon. Es wird eng für die rund 20.000 Teilnehmer. Sie gehen alle für eine gemeinsame Sache auf die Straße.
Weil wir gerne etwas mehr Lohn hätten. Unsere Arbeit ist gut, der Lohn ist schlecht.
nicht.
Wir arbeiten, unsere Politiker, die bekommen immer einen Haufen Geld, ihre Diäten. Und wir kriegen immer nur so ein bisschen.
Weil wir das haben wollen, was wir verdienen. 100 Euro mehr, das ist fair.
Wehende Fahnen, selbstgemalte Transparente. Dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, bietet sich ein eindrucksvolles Bild, als die Musik verstummt und er die Forderungen der Gewerkschaft bekräftigt. 100 Euro mehr sowie ein Lohnplus von 3,5%, mehr Urlaub und die unbefristete Übernahme von Azubis.
20.000, das ist ein starkes Signal. Eine klare Botschaft an die Arbeitgeber.
Jetzt, wo die Bundesregierung einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung erwarte, jetzt, wo immer wieder von sprudelnden Steuereinnahmen die Rede sei, erwarteten auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu Recht, am konjunkturellen Aufschwung beteiligt zu werden, betont Bsirske.
Und wenn bei Filmfestspielen rote Teppiche ausgerollt werden für die Medienstars, dann ist es an der Zeit, den roten Teppich mal für euch auszurollen, für die Krankenschwester, den Kanalbetriebsarbeiter, den Müllwerker, die Erzieherin, die Reinigungskraft und den Busfahrer, den Feuerwehrmann und den Polizisten und sie zu feiern als das, was sie sind, als Stars des Alltags, Kolleginnen und Kollegen.
Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Matthias Eichler berichtete aus Hannover. Für morgen hat Verdi übrigens zu Streiks in Nordrhein-Westfalen aufgerufen und übermorgen sollen alle großen deutschen Flughäfen bestreikt werden. Die Zeit der Appelle sei vorbei, versicherten heute Familienministerin Schwesig und Bundesjustizminister Maas. Gemeinsam stellten die beiden SPD-Politiker die Leitlinien für die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote vor. Und wenn sich die beiden durchsetzen, dann soll bald jedes dritte Mitglied im Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens eine Frau sein. Volker Schafranke berichtet.
Bei der heutigen Vorstellung der Leitlinien zur gesetzlichen Frauenquote gab es hinsichtlich der Parität nichts zu meckern. SPD-Frauenministerin Manuela Schwesig und ihr Parteifreund Justizminister Heiko Maas präsentierten stolz ihre Vorschläge. Die Zeit der Appelle sei vorbei, erklärten beide. Jetzt werde die gleichberechtigte Teilhabe in Führungspositionen bei Unternehmen endlich Wirklichkeit, so Schwesig.
Unser Grundgesetz hat die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern verankert. Sie ist aber nicht Realität, weder in den deutschen Führungsetagen noch im Bereich des öffentlichen Bereiches.
Ab kommenden Jahr müssen börsenorientierte und mitbestimmungspflichtige Firmen verbindliche Zielgrößen für mehr Frauen in Top-Positionen festlegen. Ab 2016 wird's dann ernst. Dann müssen die mitbestimmungspflichtigen Big Player im DAX-Geschäft 30% ihrer Aufsichtsratsposten, aber auch der Vorstände und der obersten Managerebene an Frauen vergeben. Klappt das nicht, dann bleiben diese Posten unbesetzt. Der Stuhl bliebe leer, betont Justizminister Maas.
Werden auf der Arbeitgeberseite oder auf der Arbeitnehmerseite nicht die Mindestanzahl von Frauen entsandt, führt dies dazu, dass der Platz frei bleibt, der eigentlich von einer Frau besetzt werden müsste.
Interessantes Detail dabei: Bundesunternehmen wie die Bahn, aber auch Ministerien und Verwaltungen sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Entsendet der Bund Vertreter in Gremien, wie zum Beispiel der Bundesagentur für Arbeit, wird sogar eine 50-50-Quote angestrebt. Überraschend kommt das für die Wirtschaft nicht, da im Koalitionsvertrag klar geregelt ist, dass die 30%-Quote kommt. Dennoch wollen beide Minister mit ihren Leitlinien zunächst einen Diskussionsprozess anstoßen. Der eigentliche Gesetzentwurf wird erst nach der diesjährigen Sommerpause erwartet.
Am Ende steht für uns, dieses Gesetz kommt. Wir können noch darüber diskutieren, wie die Ausgestaltung ist. Aber es muss genauso wirken, wie wir es geplant haben, dass es den Anteil von Frauen in Führungspositionen erhöht.
Manuela Schwesig wird sich aber in den verbleibenden Monaten auf heftigen Widerstand einstellen müssen. Der CDU-Wirtschaftsverband erklärte heute, mit der Frauenquote bestehe die Gefahr, dass die Führungsorgane in Unternehmen regelrecht blockiert würden.
Es war eine zwiespältige Ankündigung, die Verkehrsminister Dobrindt heute machte. Auf der einen Seite will er die Mautgebühren für Lastwagen senken. Auf der anderen Seite sollen aber auch die Besitzer kleinerer Lastwagen zur Kasse gebeten werden. Wie das alles zusammenhängt, sagt Ihnen Ivo Maruschik.
Lastwagen müssen auf deutschen Autobahnen schon bald deutlich weniger Maut zahlen. Verkehrsminister Dobrindt will die Lkw-Maut zwar im kommenden Jahr ausweiten, trotzdem können sich die Spediteure freuen, denn unterm Strich fällt viel stärker ins Gewicht, dass der Bund die Mautsätze für Lkw erst einmal senken muss. Die Höhe der Maut wird nach einem komplizierten Verfahren berechnet und dabei machen die niedrigen Zinsen dem Verkehrsminister einen Strich durch die Rechnung.
Dieser Zinsvorteil muss an die Nutzer der Straße weitergegeben werden. Und dadurch ist es zu erklären, dass die Mautsätze sinken werden,
sagt Verkehrsminister Dobrindt. Vom kommenden Sommer an sollen auch Laster zwischen 7,5 und 12 Tonnen Gewicht Maut zahlen müssen. Und außerdem werden weitere 1000 Kilometer vierspurige Landstraßen ebenfalls mautpflichtig. Das bringt in dieser Wahlperiode aber höchstens 700 Millionen Euro ein. Wegen der niedrigen Mautsätze fehlen dem Bund aber 2 Milliarden. Finanzminister Schäuble hat Dobrindt aber schon zugesagt, dass es trotzdem bei den versprochenen Zusatzinvestitionen für Straße und Schiene bleibt.
Wie viel Einfluss sollen politische Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben? Das musste heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Geklagt hatten die Bundesländer Hamburg und Rheinland-Pfalz, weil die CDU-nahe Mehrheit des ZDF-Verwaltungsrates den Vertrag von Chefredakteur Brender nicht verlängern wollte. Die Richter entschieden heute, dass der Einfluss der Parteien begrenzt werden muss. Martin Röber über die Reaktionen.
Wie so oft nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zeigten sich fast alle Beteiligten zufrieden. Ex-Ministerpräsident Kurt Beck, aktueller ZDF-Verwaltungsratsvorsitzender, hatte die Klage seines Bundeslandes Rheinland-Pfalz initiiert. Er freute sich, dass die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland gestärkt wurde. Die Grundstrukturen seiner Klage fänden sich im Urteil wieder. Für ZDF-Intendant Thomas Bellut hat das Urteil direkte Bedeutung für seine Arbeit.
Also es war ein guter Tag für das ZDF und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Einerseits sagt das Gremium des ZDF, müssen staatsfern genug sein, damit wir unabhängig arbeiten können. Finde ich prima. Und das andere ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat trotz vieler neuer Sender und Internet immer noch eine Bedeutung, wenn er eben Qualität abliefert.
Ex-ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender war 2009 der Vertrag gegen den Willen des Intendanten nicht verlängert worden. Auch er sieht die Unabhängigkeit des Journalismus gestärkt.
Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden. Es hätte auch nur anders ausgehen können. Unglaublich wichtig ist die Betonung der Vielfalt der gesellschaftlichen Gruppen. Bisher wurde die Vielfalt als die Amplitude begriffen, in denen sich die politischen Parteien befinden. Nun ist diese Gesellschaft so im Fluss, dass sich sehr viel mehr unabhängige Gruppen bilden und die sich eben nicht nur in der Enge der Parteien Meinungsbildung wiederfinden, sondern dass es eine Menge von Gruppen gibt, die sich bisher im Fernsehrat nicht wiederfinden.
Geklagt hatte auch der Stadtstaat Hamburg. Laut Bürgermeister Olaf Scholz eröffne das Urteil den Weg, die Legitimation eines staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunks pragmatisch zu stärken. Das Gericht hat den Bundesländern aufgegeben, bis zum 30. Juni 2015 einen neuen ZDF-Staatsvertrag auszuarbeiten.
Beim Fußball geht es jetzt um einen Rekord und ein Revierderby. Martin Seidemann mit einem Vorgeschmack.
Bayern München spielt in einer anderen Liga. Und in dieser Liga ist heute wahrscheinlich schon Meistertag. Früher als jemals in der Bundesliga. Um ganz sicher zu gehen, muss die Mannschaft von Pep Guardiola dafür in Berlin gewinnen. Zu den 6 spanischen Meistertiteln, die der Trainer bisher geholt hat, kommt heute wohl der erste Deutsche.
Für mich der Titel in der Bundesliga oder Premier League oder Liga in Spain ist ein bisschen Titel. Wenn du gewinnst ein bisschen Titel, die Saison ist vorbei. Die Saison ist gut gemacht.
Wichtiger Titel, gut gemacht, stimmt beides. Nur, dass die Saison vorbei ist, das stimmt eben nicht. Die anderen Mannschaften suchen sich für den Rest der Saison andere Herausforderungen. Die weit abgeschlagenen Bayern-Verfolger Dortmund und Schalke zum Beispiel geben sich heute dem Zauber des Revierderbys hin. Und dieser Zauber wirkt. Jedes Mal und unabhängig davon, ob Bayern schon Meister ist oder nicht, wie Dortmunds Trainer Jürgen Klopp versichert.
Kein Spieler erlebt, der es geschafft hat, sich von dieser Intensität frei zu machen, sondern das spürst du in jedem Moment vor diesem Spiel, in jedem Moment im Spiel. bei jedem Ergebnis auch nach dem Spiel.
Das Revierderby wird heute entschieden, die Meisterschaft wahrscheinlich auch, der Abstiegskampf jedoch noch nicht. Allerdings hat der Trainer des Tabellenletzten Braunschweig, Thorsten Lieberknecht, das Spiel gegen Mainz heute Abend als letzte Chance bezeichnet. Und Werder Bremen muss aufpassen, dass es mit einer Niederlage im Nordduell gegen Wolfsburg nicht wieder reinrutscht in den Abstiegskampf-Schlamassel. Aufpassen, ja, das meint auch Trainer Robin Dutt, aber eben nicht nervös werden.
Ist doch klar, wenn du in der Tabelle eher in der unteren Hälfte dich bewegst, dann hast du natürlich, wenn du 8 Spieltage vor Schluss bist, hast du so Situationen ja schon zu Haufe gehabt.
Wie die anderen abstiegsbedrohten Clubs auch. Aber die meisten von ihnen spielen erst morgen. Dann, wenn Bayern die Bundesliga-Saison vermutlich schon beendet hat und Meister ist.
Mit diesem Vorgeschmack auf den Fußballabend geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Am Mikrofon war Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.